Ja, passt. Ich würde den Kater sagen, er soll einfach zusammenbringen, was er zusammenbringt.
Ja, den gibt's und der ist sehr lieb.
Das Schwarze getroffen, würde ich jetzt mal sagen, mit deiner Analyse.
Ja, das ist grundsätzlich richtig.
Ja, genau.
It's a dirty job, but somebody's gotta do it.
Das war schräg, muss man sagen.
Bin überzeugt.
Da muss ich ganz kurz noch eins leiden.
Ja?
C, F, G, A, Moll.
Ich bin froh, in diesem Fall nicht entscheiden zu müssen.
Servus, Thomas.
Servus, Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Person bei Maurer und Schick, dem Podcast, der umsetzt, was Faith No More gesungen haben.
Ah, ich denke, du denkst an It's a dirty job, but somebody's gotta do it.
Ganz genau. Wir blicken für Sie auf die Nachrichten der letzten Wochen und sprechen über das, was daran nachhaltig ist. Und da halten wir noch ein Wort nach, und zwar der Volkskanzler.
Ja, der Volkskanzler.
Genau. FPÖ-Chef Herbert Kickl hat dieses Wort in seiner Rede zum 1. Mai am Linzer Urfahrmarkt verwendet. Und jetzt mal ganz spontan, Thomas, woran hast du gedacht, als du wieder mal das Wort Volkskanzler gehört hast?
Naja, es war mir geläufig, dass das ein politischer Kampfbegriff war, der insbesondere vom Völkischen Beobachter unermüdlich eingesetzt wurde, um einen Gegensatz zum, also Adolf Hitler, wer sich erinnern kann, österreichischer Exportschlager in Deutschland gewesen, politisch. Und damit soll natürlich konstituiert werden, dass es ein mythisches Volk gibt, das eine gemeinsame Art Seele oder Kollektivbewusstsein hat. Und dass sich diesen Volkskanzler wünscht, wodurch auch automatisch jeder, der sich den nicht zum Kanzler wünscht, nicht mehr zum Volk gehört. Und das ist im Prinzip, ich traue dem Herrn Kickl zu, dass er über die Geschichte des 20. Jahrhunderts auch nicht schlechter Bescheid weiß als ich. Möglicherweise aber andere Schlüsse daraus gezogen hat. Das heißt, die Verwendung dieses Begriffs ist ja ziemlich sicher nicht passiert, genauso wie sein tremulierender, wie schon erwähnt, doch immer wieder an Josef Goebbels erinnernder Redetonfall. Und das Kalkül dahinter ist natürlich so ähnlich wie bei der White Power Geste von der Frau Swarczyk, dass das Dinge sind, die ganz viel Leute nicht spontan wissen oder irgendwie parat haben. Und dadurch, wenn dann erwartbarer und berechtigterweise Proteste dagegen auftreten, man sagen kann, also wo, also an sowas denkt ja wirklich niemand, also kein normaler Mensch denkt an sowas weit hergeholtes. Und das scheint bedauerlicherweise einmal mehr zumindest in der Zielgruppe zu funktionieren.
Ja, ich habe diesen Vorwurf auch schon irgendwie erwartet, dass es weit hergeholt ist. Deswegen habe ich mich an einer Stelle kundig gemacht, die ein bisschen unverdächtiger ist und nicht so vogue und zeitgeistig wie das Internet. Ich habe im Katalog der Österreichischen Nationalbibliothek Nachschau gehalten, was es denn dort ausspuckt und vorschlägt, wenn man nach Volkskanzler sucht. Und da gibt es tatsächlich zwei Bücher, die zur Entleihe angeboten werden. Zum einen der Volkskanzler, Leben und Werden Adolf Hitlers von der Jugend bis zum Führer des Volkes. Mhm. Also ins Schwarze getroffen, würde ich jetzt mal sagen, mit deiner Analyse. Und das zweite ist dann ein Buch über Ludwig Erhard, der Volkskanzler. Er war von 1963 bis 1966 Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, das Wort hat dann schon eine weitere Verwendung gefunden. Und wie ich einem Artikel von meinem Kollegen Christian Böhmer im Kurier entnehmen konnte, wollten auch Leopold Figl, knapp nach dem Zweiten Weltkrieg, irgendwie noch nachvollziehbar in der Zeitspanne, und später auch Alfred Gusenbauer Volkskanzler genannt werden. Also
Alfred Gusenbauer Volkskanzler.
Ja. Schreibt Christian Böhmer im Kurier vom 3. Mai. Hat mich ehrlich gesagt auch verwundert. Das war mir nicht so geläufig.
Ja, weil es auch, also auch wenn man es im Sinne von Volksliebling, Volksschauspieler auslegt, war das für einen Gusenbauer doch in etwa so realistisch wie den Olympischen Zehnkampf oder die Mittelgewichtsboxmeisterschaft zu gewinnen.
Ja, über die Sportlichkeit von Alfred Gusenbauer vielleicht noch an anderer Stelle. Weil Sie nachhören wollen, wir haben schon einmal ausführlich über die Geschäfte mit dem Burgenlachs von Alfred Gusenbauer referiert. Aber bleiben wir noch ganz kurz bei der FPÖ, denn dieser 1. Mai in Dienst, der hat ja noch einiges anderes auch an sprachlichen Blüten zuvor gebracht, die mir noch irgendwie nachhallen. Zum Beispiel Manfred Heimbuchner, FPÖ-Chef in Oberösterreich, sagte, wenn sich ein Mann im Bikini auf den Rasenmäher-Traktor setzt, soll er das tun. Nur kenne ich keinen, der das macht.
Ich bin überzeugt, dass der Manfred Heimbuchner niemanden kennt, der sich im Bikini auf den Rasenmäher-Traktor setzt. Wobei bei Rasenmäher-Traktor automatisch Norbert Hofer assoziiere. Genau. Aber ich glaube, der wird wahrscheinlich sich auch nicht die Combination von der Gattin ausbauen. Ich vermute aber, dass auch sehr viele der führenden Drag Queens dieser Republik niemanden kennen, der sie im Bikini auf den Rasenmähertraktor setzt.
Ja, vielleicht war das auch nur ein weiteres Ablenkungsmanöver, denn Herbert Kickl hat in dieser Woche noch eine große Reise vor. Er fährt nach Budapest und zwar zum Conservative Political Action Conference. Das ist eine Konferenz, ja, wie der Name schon sagt, konservativer Politiker. Unter anderem sind da dabei Andrej Babiš, ehemaliger slowakischer Regierungschef, Janez Janša, ehemaliger slowenischer Regierungschef, beide mit einem ziemlichen Rechtsstrahl, beziehungsweise auch im Fall von Janša ist das ja verbrieft, auch finanziert von Viktor Orban, dem ungarischen Regierungschef, und ebenfalls mit dabei Eduardo Bolsonaro, Sohn von Brasiliens Ex-Staatschef Jair Bolsonaro und auch gewissermaßen dessen Einflüsterer. Also da ist noch spannend, bin gespannt, was da Herbert Kickl noch für Ideen einsammeln wird. Er hat ja bereits auch in Linz gesagt, wir müssen nach Orbans Vorbild die Festung Österreich bauen.
Ja genau, also ich glaube auch, die wirtschaftlichen Kennzahlen von Ungarn verlocken sehr dazu, diesen Weg zu gehen. Naja, erstens, weil du auch gesagt hast, konservative Politiker, ich finde, also ich bin ja nicht für Sprachregelungen, aber um der Präzision willen, finde ich, dass solche Bewegungen mit konservativ ja nichts zu tun haben, weil dazu müsste man ja irgendetwas konservieren wollen. Das sind, wie soll man sagen, reaktionär-revolutionäre, völkische, aber eher auf Umsturz angelegte Bewegungen. Also weil konservativ würde in irgendeiner Weise von irgendeinem Status quo ausgehen, den es zu erhalten gibt. Und da geht's dann eher in die Reiseretour in eine teilweise vollkommen fiktionale goldene Vergangenheit oder eben in Richtung der schon angesprochenen autoritären Modelle des 20. Jahrhunderts. Also konservativ ist an denen gar nichts. So, also ich glaube, das ist auch eins der vielen Missverständnisse, die aus den USA rübergeschwappt sind, dass die Republikaner mögen einmal eine konservative Partei gewesen sein im Sinne von Family Values und knauseriger Fiskalpolitik, aber haben sich längst in was vollkommen anderes verwandelt.
Ja, schauen wir mal, was Herbert Kickl für neue Ideen von Ungarn wieder mitbringen wird.
Oder vielleicht gibt er ja noch ein paar, vielleicht. Ich weiß nicht, wie man Volkskanzler auf Ungarisch sagt, aber prinzipiell ist da der Herr Orban sicher nicht dagegen.
Oi, 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 was ist denn da los?
Leere Titelseiten, wohin man schaut. Am 3. Mai, dem Tag der Pressefreiheit, gab es einen Aufschrei der Österreichischen Tageszeitung und zwar akkordiert. Man erschien mit leeren Titelseiten. Das ist Teil eines Protests gegen die Medienpolitik der Bundesregierung, die einerseits eben den ORF, ja, man würde sagen, in seinem Monopol, seinem digitalen Monopol weiter noch einmal stärkt und die Möglichkeiten beziehungsweise den privaten Sektor nicht wirklich Luft zum Atmen lässt, wie das in mehreren Leitartikeln heute ventiliert wurde. Thomas, ist die Message der leeren Titelseite bei dir angekommen oder hast du einfach gedacht, es gab Probleme in der Druckerei?
Naja, man ist ja seit geraumer Zeit auch schon daran gewöhnt, dass Tageszeitungen mit einem Obverkauf in einem Möbelhaus aufmachen oder ähnliches. Insofern hätte man das im ersten Moment für irgendeine pfiffige, zweiteilige Werbeaktion, also dann machst du auf und drinnen steht, weiß nicht, damit sie bei ihren Internetkosten nicht ins Leere fahren, dieser und jener Anbieter. Aber es war dann schon erkennbar, dass es eine Protestaktion ist. Also es scheint jedenfalls der Bundesregierung gelungen zu sein, eine Medienpolitikreform zu fahren, mit der eigentlich alle unzufrieden sind. Vielleicht mit Ausnahme der kaufmännischen Direktion im Österreichischen Rundfunk. Aber jetzt rein journalistisch wird man wahrscheinlich zumindest auf der ORF-AT-Seite auch keine Freude an der Nivellierung der Beiträge haben grundsätzlich. Dass die Verleger wenig Freude an der Ausweitung der Online-Aktivitäten haben, das ist schon klar. Ich meine, ich bin da, ich habe mich nicht in den genauen Text der Novelle eingearbeitet, ich kenne auch nur die Eckdaten im Wesentlichen. Aber das, was wirklich anzugehen gewesen wäre, ist erwartbarerweise nicht passiert, nämlich dass man dieses groteske Instrument des Stiftungsrats endlich abschafft und dem ORF eine Verfassung gibt, die ihm wirklich politische Unabhängigkeit garantiert, weil an und für sich bin ich aus ein paar Gründen durchaus ein Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Nur ein von der Politik abhängiger österreichischer Rundfunk ist, spätestens wenn wir einen Volkskanzler haben, vielleicht eher eine Gefahr als eine Bereicherung. Deswegen ist es natürlich total wichtig, dass es einen privaten Medienanbieter, Markt an möglichst guten gibt. Aber auch da wird seit Jahrzehnten von den diversen Regierungsparteien systematisch Richtung der drei großen Boulevardzeitungen verzerrt, wobei es Österreich zum Beispiel würde schlicht nicht existieren ohne systematische Alimentierung.
Benennen wir es beim Namen, wir reden nicht von der Republik, sondern von dem Druckwerk, das heute übrigens nicht an dieser Aktion teilgenommen hat. Die sind mit einer Zeitungsseite erschienen, wo drauf steht: Stopp die ORF-Steuer. Ich finde, das sagt ganz, ganz viel aus über die inhaltliche Qualität, mit der dort gearbeitet wird. Denn zwischen einer Haushaltsabgabe und einer Steuer ist nämlich tatsächlich ein fiskalpolitischer Unterschied.
Ja, aber es ist jetzt in dem Sinn auch keine Zeitung. Ich habe einmal gesagt, es ist eher ein Zeitungoid. Ich möchte diesen Begriff in die Publizistikwissenschaft eingeführt wissen.
Genau, zusammengefasst, und vielleicht sollte man auch daran erinnern, es ist kein Querschuss des Verbands österreichischer Zeitungen beziehungsweise der Zeitungsherausgeber gegen den ORF, denn das sei nochmal daran erinnert. In den 60er Jahren waren es nämlich genau diese Häuser, Kurier, Kleine Zeitung und andere, die mit einem Volksbegehren den unabhängigen ORF überhaupt erst erkämpft haben. Ich glaube, es geht, wie es Martin Kotinek in seinem Leitartikel im Standard geschrieben hat, es geht darum, dass es in Österreich möglich sein muss, dass ein Medium auch künftig existieren kann, dass sich an die Regeln hält, bekommen Inseraten-Deals nicht mitmacht, medienethisch korrekt arbeitet, in Qualität investiert, sich laufend digitalisiert sowie hohe Reichweiten und Relevanz auf dem Markt genießt. Ich finde, da kann man sich auch einem Text eines Kollegen durchaus mal anschließen.
Ja, das ist grundsätzlich richtig, aber es ist natürlich schon auch die Frage, ob es jetzt dem österreichischen anderen Medienmarkt besser geht, wenn man den ORF systematisch schwächt. Man kann natürlich, und das ist immer wieder mal an der Zeit darüber diskutieren, was muss der ORF wirklich leisten. Es ist, weiß nicht, ein kommerzieller ausgerichteter Sender wie ORF 1 unbedingt öffentlich-rechtlicher Auftrag. Da gibt es auch den Punkt, eine Zeitung, die, oder ein Medium, das ganz auf Unterhaltung verzichtet, wird nicht weit kommen. Also der Ossi Bronner hat angeblich am Anfang im Standard sich dagegen verwahrt, so etwas Unwichtiges wie Sport drinnen zu haben. Und der Standard hat mittlerweile eine recht umfangreiche und, wie man hört, hochwertige Sportberichterstattung. Also das ist alles, da gibt es viel, worüber man zu Recht diskutieren kann. Wie gesagt, die Leistung, eigentlich alle unzufrieden zu hinterlassen, mit, wie gesagt, Ausnahme vielleicht der kaufmännischen Direktion des österreichischen Rundfunks, den muss da einmal zusammenbringen.
Ja, oder man muss auch einfach ein Programm wie ein ORF 1 schaffen, die zwischen Gilmore Girls, Big Bang Theory, Modern Family, Malcolm mittendrin und Hör mal, wer da hämmert, doch den ganzen Tag über bestreiten kann.
Ja, nein, das ist aber, es ist so günstiger Content. Nein, natürlich ist da einiges ein Wahnsinn. Ja,
bei uns in Kärnten.
Eine Sache, die bundesweit ehrlicherweise noch ein bisschen zu wenig aufschlägt, lokalpolitisch in Kärnten allerdings seit einigen Monaten schon Gesprächsthema ist und ich würde auch sagen, bis zu einem gewissen Grad wahlentscheidend war in der vergangenen Kärntner Landtagswahl, das ist das Thema des Flughafens Klagenfurt. 2017 wurde dieser Teil privatisiert. Den Zuschlag hat ein Immobilienentwickler namens Franz-Peter Orasch mit seiner Lily Hill Group erhalten und seither gab es ganz, ganz viele Pläne zum Ausbau. Da wurden Multimillionen-Dollar-Größe Dinge in Renderings gezeigt. Es wurde sogar eine eigene Fluglinie präsentiert, war übrigens bei dieser Präsentation. Es war schräg, muss man sagen.
Ja, es war ein bisschen eine halbe Sache, glaube ich.
Ja. Genau, also war mit der Kamera dort, wollte das ganze Ding filmen und dann wies mich jemand ganz höflich darauf hin, bitte gehen Sie nicht auf die andere Seite von diesem Flugzeug, da hinten steht noch Lufthansa drauf und nur auf einer Seite steht Lily Air drauf. War ein interessanter Moment jedenfalls. Also wie gesagt, seither wird um die Eigentumsrechte, Baurechte auf diesem Flughafen gestritten. Es gibt Call-Optionen, die man längstens schon ziehen möchte von Seiten der ÖVP und jetzt gibt es einen Schachzug, der einfach mir gesellschaftsrechtlich schon ein bisschen ans intellektuelle Limit gebracht hat. Es war nämlich eine Kapitalerhöhung geplant und weder Alteigentümer Stadt noch Haupteigentümer Lily Hill wollten mitziehen, sondern nur die, also pardon, weder Alteigentümer Land wollte mitziehen und noch auch die Lily Hill, sondern nur die Stadt Klagenfurt, die einen wirklichen Minderanteil hat, wollte da mitziehen, beziehungsweise zieht da mit und jetzt sieht so aus, als könnten die mit 47% größter Anteilseigner werden und plötzlich würde die Stadt Klagenfurt wieder einen Flughafen besitzen, wirklich tatsächlich im eigenen Eigentum. Und das ist schon irgendwie kurios, wenn man sich die Zustände in Klagenfurt anschaut.
Ja, also soweit mir bekannt ist, gibt es in Klagenfurt als der einzigen Landeshauptstadt keine städtische Bibliothek. Da muss man auf die Bibliothek der AK, glaube ich, zurückgreifen. Wenn man irgendwie auf Bibliotheken angewiesen ist, wenn man die Bücher nicht kaufen kann. Und auch ums städtische Hallenbad steht es, glaube ich, nicht so glänzend. Aber ein Flughafen macht natürlich mehr her. Ja, weil,
also städtisches Hallenbad nicht glänzend, da muss ich ganz kurz noch einsliden. Das zerfällt. Also man hat über Jahre die Warnungen jedweder Verantwortlichen ignoriert auf politischer Seite und hat so weit verfallen lassen, dass man jetzt zwar noch immer im Wörthersee baden kann, den hat man noch nicht geschafft zu ruinieren. Allerdings existiert einfach kein Hallenbad mehr, was schlicht und ergreifend beeindruckend ist für eine Stadt mit 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern.
Es zeigt vielleicht das langfristige politische Denken der Stadtregierung, weil vielleicht setzt man darauf, dass jetzt mit dem Klimawandel dann irgendwann einmal der Wörthersee ganzjährig bebadbar sein wird und man sich dadurch das Geld mittelfristig fürs Hallenbad sparen kann. Aber mein emotionaler Anker dazu ist, ich bin einmal mit einem Flugzeug am Flughafen Klagenfurt gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, irgendein Auftritt, wo das dann gesponsert, die Tickets automatisch dabei waren. Und
von der Hypo-Group wahrscheinlich, oder? Bitte? Von der Hypo-Group wahrscheinlich, oder?
Ja, gut,
die Leute einfliegen lassen,
Es ist zu lange her. Ich war jedenfalls skeptisch im Flugzeug noch, ob es wirklich in Klagenfurt einen Flughafen gibt. Habe dann aber festgestellt, oh ja, den gibt's und der ist sehr lieb. Es ist jetzt natürlich aber auch die Frage, wenn dann jetzt Semmering Tunnel, Chorhamtunnel und das alles da ist, braucht dann Klagenfurt immer noch einen Flughafen dringend? Weil ich glaube, so von den anderen Metropolen, also ich glaube, es gibt von New York oder Peking keine Direktflüge. Und die anderen Landeshauptstädte, also wenn du jetzt nicht gerade von Bregenz kommst und nur für Bregenz, zahlt es wahrscheinlich auch nicht aus. Also ob das langfristig ein Erfolgsmodell sein wird, zumal ja Dinge erwogen werden, wie vielleicht irgendwann einmal doch die Steuerbefreiung für Flugbenzin aufzuheben oder Überlegungen da sind, ob das überhaupt so gescheit ist, Flugverkehr noch weiter auszubauen. Das sei dahingestellt, das überlasse ich der Weisheit der Klagenfurter Stadtregierung, die da ja offenbar demnächst wieder federführend Eigentümer sein wird.
Du meinst also auch so mittelfristig, die machen das Gleiche wie beim Hallenbad. Sie sichern sich einfach das Eigentum, lassen es verfallen und dann sagen sie, wir haben Klimapolitik gemacht.
Ja, das ist vielleicht wirklich so, wie man das ja auch kennt, dass Bauern, die den Weingarten selber nicht mehr bestellen, einfach gesagt, aber verkauft wird nicht. Ja? Vielleicht ist das die Mentalität, die da durchschlägt.
Na, endlich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine?
Thomas, du nimmst, wenn du im Homeoffice bist, ja immer vor einer fantastischen Wand mit CDs auf. Jetzt muss ich dich fragen, weil ich es echt noch nie gefragt habe, aber du bist vermutlich auch irgendwie begnadeter Gitarrenspieler, oder?
Nein, leider. Ich habe für ein Programm mal mir drei Akkorde beigebracht, und meine Performance hat sehr davon profitiert, dass es auch so gedacht war, dass es ganz jämmerlich klingt.
Ich vermute mal, es war ein C dabei, ein G wird auch dabei gewesen sein bei den Akkorden. Und dann war A Moll oder ein F?
Ich glaube, ich kann es mir auch nicht mehr. Es war We Shall Overcome.
Ja, okay, kommt hin. Jedenfalls, wenn Sie diese vier von mir erwähnten Akkorde gehört haben, dann können es vermutlich noch nicht zuordnen, zu welchem Lied das tatsächlich jetzt irgendwie passen könnte oder auch nicht. Es geht jetzt nämlich um diese vier Akkorde in einem Gerichtsprozess, den mein Kollege David Knee ist übrigens Podcaster von Delikt, falls Sie noch mehr hören wollen aus dem Boulevard der kleinen Zeitung. Also jedenfalls David Knees verfolgt einen unglaublich interessanten Prozess in New York. Dort ist Ed Sheeran wegen Urheberrechtsverletzungen angeklagt. Der soll nämlich von Marvin Gaye abgeschrieben haben, basierend auf diesen vier Akkorden C, F, G, A, Moll. Das Stück, das Ed Sheeran geschrieben hat, ist Thinking Out Loud. Das ist ein wunderbares Lied, das er für seine Ehefrau geschrieben hat. Und der Ursprungsgedanke, der dahinter stehen soll, ist eben Marvin Gaye mit Let's Get It On.
Ja.
Das ist schon unglaublich. Oder vier Akkorde, die quasi Grundsatz sind in der Populärmusik, dazu einen Urheberrechtsprozess zu konstruieren, oder?
Ja, das ist wahrscheinlich auch schwierig zu gewinnen. Ich meine, es gab ja immer wieder solche Stairway to Heaven von Led Zeppelin, ist, glaube ich, jahrelang vor Gericht gewesen und dann zugunsten der Zeppeline entschieden worden. Also ich glaube, dass eben mittlerweile alle Dur-Harmonien und Moll-Harmonien, die man halbwegs auf einer Tastatur oder einem Seiteninstrument greifen kann, irgendwann haben wir bereits in den Top 10 der Charts waren. Wir haben jetzt doch durch fast ein Jahrhundert Popmusik, wenn man es weiterfasst. Und das wird natürlich immer schwieriger, das spezifisch an einer Nummer zu benennen. Ich kann im konkreten Fall nicht viel sagen, weil Let's Get It On habe ich im Ohr. Und Ed Sheeran habe ich auch immer wieder mal reingehört, weil der halt so berühmt ist. Und ich finde das eh immer ganz gut, aber ich merke man es nicht. Also Ed Sheeran hat irgendwie, das tropft dann ab. Manchmal höre ich was im Radio und dann sagt man, das ist Ed Sheeran. Dann sage ich, ja, das ist Ed Sheeran und dann habe ich es wieder vergessen. Also ich bin froh, in diesem Fall nicht entscheiden zu müssen, aber vielleicht können wir ja die YouTube-Links verlinken, um eine demokratische Entscheidungsfindung in der Hörerschaft unseres Podcasts an Untergrundbasis zu verleihen.
Ja, das machen wir auf alle Fälle. Vielleicht verstärkt das noch Ihre Meinungsbildung auch noch, wenn Sie die Drohung von Ed Sheeran dann sich nochmal zu Gemüt führen. Er droht nämlich, die Gitarre an den Nagel zu hängen, wenn er da verurteilt wird und sagt ganz direkt, wenn ich das getan hätte, was Sie mir vorwerfen, wäre ich ein Idiot, mich vor 20.000 Menschen auf die Bühne zu stellen und das zu tun.
Achso, ja, weil er es das habe ich gelesen, dass er mit Let's Get It On irgendwie genau, von einem ins andere übergegangen ist, was jetzt ja wahrscheinlich keine großen musikalischen Herausforderungen an ihn gestellt hat. Ja, wäre tatsächlich ein bisschen unklug. Also dann vielleicht im Interesse der sympathischen Rotschöpfe dieser Erde sollte man fürs Team Ed Sheeran sein, zumal der Marvin Gaye selber eh nichts mehr davor hat.
Genau, wir hatten so viele Frauen in dieser Woche und nach der letzten Wolke mit LKK, Beate Meindl-Reisinger und vermutlich auch Marlene Swartzig halten wir uns jetzt mal nicht ans Gendern, sondern wir sagen einfach
Tschüss und schlecht.